Jesus hat gesagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles und so weiter. Und das ist unsere Aufgabe, die Leute nicht bloß zu Gläubigen zu machen, was ja eh schon mal das Wichtigste ist und gut ist, aber aus den Gläubigen Wiedergeborenen sollen dann auch Jünger gemacht werden, soweit es jemand auch will. Das liegt dann an der Entscheidung von dem Einzelnen. Aber wenn jemand Jünger werden will, dann muss er auch die gute Botschaft hören, muss er gelehrt werden, muss immer wieder gelehrt werden, damit er dann auch seine Jüngerschaft, die Nachfolge von Jesus antreten kann, wenn er dementsprechend ausgebildet ist. Und deshalb machen wir Lehre, viel Lehre, manchmal meine ich, ist fast zu viel, aber wir wiederholen ja trotzdem immer wieder mal. Und ja, das muss auch sein, weil dann geht es erst so richtig in unsere Herzen und bleibt dann auch haften, wenn man immer wieder hört. Und so geht es heute um den Thron Gottes, weil wir haben ja oft schon gehört und gelesen auch, dass wir auf Jesus schauen sollen. Ja, schauen auf Jesus am Kreuz natürlich, ist sowieso das A und O. Aber wir schauen jetzt natürlich auch auf Jesus als König, der auf dem Thron sitzt. Auf dem Thron der Herrlichkeit, sagt die Bibel. Also es ist mindestens genauso wichtig, wie aufs Kreuz hinzuschauen. Weil vom Thron aus regiert er und zum Thron soll man hinzutreten, damit wir Gnade bekommen, damit unsere Gebete erhört werden. Und mit dem Thron wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen und wollen einfach die biblischen Wahrheiten hören, lernen, aufnehmen und dann auch jeder in seinem Leben praktizieren. Und das Hören des Wortes erzeugt Glauben, weil ohne Glauben geht es halt leider nicht. Wenn es nur aus dem Wissen und Verstand rausgeht, was ja schon gut ist, aber da kommst du oft nicht ans Ziel. Der Glaube ist es, der es lebendig macht, die ganze Schrift. Und wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir eben oft von Gottes Thron oder überhaupt von Thronen, weil es sitzen da andere auch auf irgendeinem Thron. Und deshalb sollen wir ein bisschen darüber Bescheid wissen. Ein Thron hat eine Bedeutung. Und die Bedeutung, was ein Thron darstellt, die Stellung, was ein Thron einem gibt, der da drauf sitzt, ist für uns wichtig. Es gibt dem, der auf dem Thron sitzt, eine gewisse Vollmacht. In der Welt wurden schon viele Kriege geführt um Throne. Wer den Thron innehat, der regiert das Volk, das Reich oder so. Der hat die Autorität, die oberste Autorität über das ganze Königreich und somit eben über dieses Volk. Ja, in unserer Zeit, wo Demokratien sind, wo kein König mehr da ist mit dem Thron, wird aber trotzdem irgendwo um einen Thron gekämpft. Ja, momentan hören wir es ja und sehen wir es wieder, die ganzen Wahlkämpfe. Ist ja auch nichts anderes wie ein Kampf um den Thron, um den höchsten Regierungssitz, um den Platz des Bundeskanzlers. Und es ist eigentlich dasselbe, bloß ein bisschen eine andere Fasson. Aber für uns ist wichtig, wer auf dem höchsten und ewigen Thron sitzt. Und da sitzt unser Gott, unser Vater und auch unser Herr Jesus. In der Bibel steht, der Himmel ist sein Thron. Ja, der Thron steht nicht in irgendeinem irdischen Haus, auch nicht in einer Kirche oder einem Tempel oder einem Dom oder auch nicht in Jerusalem. Ja, er ist im Himmel. Der Thron Gottes ist in der geistlichen Welt zu finden. Und wir Christen müssen das erstens erkennen und zweitens akzeptieren, dass wir uns auf die geistliche Welt, die geistliche Ebene bewegen müssen. Nicht, dass jemand meint, jetzt muss er nach Rom fahren, wo der Papst auf dem Thron sitzt, oder nach Jerusalem irgendwo. Aber na gut, da steht der Felsendom, das ist auch nicht Gottes Thron. Oder sonst an irgendeinen Wallfahrtsort, wo irgendein Thron oder was steht. Das wäre falsch gedacht. Wir finden den Thron Gottes in den Himmeln, in der geistlichen Welt. Der Beweis ist Apostelgeschichte 7, 48 und 49. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Also er sagt ganz klar, das prophetische Wort, der Himmel ist sein Thron und die Erde ist bloß der Schemel seiner Füße. Also wir können ihm nicht ein Haus bauen, wo er drin sitzt. Es war im Alten Testament, okay, der Tempel und den Allerheiligsten, wo die Bundeslade war, und Gottes Gegenwart war und der Gnadenthron da drauf. Aber jetzt im Neuen Bund schaut die Sache einfach anders aus. Der Herr, unser Jesus, sitzt ewig auf seinem Thron. Damit habe ich auch einen Beweis aus der Schrift, Hebräer 1,8. Von dem Sohn spricht er aber: Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Also, der Sohn, Jesus, er hat auch einen Thron, auf dem er in Ewigkeit sitzt. Und er hat auch ein Zepter. Und dieses Zepter ist Aufrichtigkeit. Und das ist auch wichtig für uns, weil er ist ein gerechter König. Und er regiert von seinem Thron aus in Weisheit, in Aufrichtigkeit, wie wir das gerade gehört haben, vom Zepter der Aufrichtigkeit. Und damit eben in wahrer Gerechtigkeit. Also Jesus ist ein vollkommener, ein barmherziger König. Er ist unbestechlich und richtig unparteiisch. Er ist einfach in allem gerecht. Auf ihn ist Verlass. Irdische Könige, ist immer mit einem Fragezeichen versehen. Wenn wir die Geschichte so anschauen, was die Könige der Erde alles schon angestellt haben, da waren wenige dabei, oder man hat bloß nichts gehört von denen, die jetzt recht gerecht und aufrichtig und friedenliebend waren, oder? Gut, die Medien sind so, dass immer das Schlimme groß dargestellt wird, die Kriege und die Schandtaten. Es ist zwar blöd, aber das machen sie halt einfach so. Und das Zepter, das symbolisiert die Macht und Autorität des Königs. Und so hat Jesus ein Zepter der Aufrichtigkeit. Man könnte den Stab von Mose vielleicht ein bisschen damit vergleichen. Ja, was Mose, wo er den Stab ausgestreckt hat, ist das passiert, was er wollte und was er gesagt hat, was Gott gesagt hat. Also sogar das Rote Meer und der Jordan sich geteilt haben und so weiter. Und wenn wir das ein bisschen wissen, was der Thron ist und wer auf dem Thron sitzt und ja, zu welchem Thron wir Zugang haben, dann gibt uns das bestimmt ein Stück mehr Freimütigkeit, Mut oder auch den Drang zum Hinzutreten zu Gottes Thronen, wenn wir beten. Dass wir nicht bloß von Weitem beten, so zwischen Tür und Angel oder, wie kann man sagen, Mail an Gott so ungefähr, sondern dass wir uns mühen, ist auch der falsche Ausdruck, dass wir uns hinbewegen, hinzutreten zum Thron der Gnade. Ich weiß, dass es umkämpft ist, weil das Fleisch, unser irdischer Teil, möchte uns da immer ein bisschen dran hindern, weil das Irdische an uns, das noch nicht erneuert ist und nicht errettet ist, das wehrt sich irgendwo gegen den Bereich des Geistes. Weil das ganz was anderes ist. Das ist wie zwei Magneten, wenn du den Nord- und Nordpol zusammenschieben willst, dann stößt sich das ab. So ungefähr kannst du es vorstellen. Und darum muss unser Fleisch immer wieder diszipliniert werden und ruhig gestellt werden, damit der Geist eben sich auf den Bereich des Geistes begibt, vor Gottes Thron. Hebräer 4,16 sagt uns das und darum müssen wir wissen, es ist möglich. Er schreibt hier: Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Weil der auf dem Thron sitzt, der hat Gnade, der ist Gnade, der hat alle Autorität, der ist der Boss über alles und darum können wir dort Gnade, Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe empfangen, wenn wir eben hinzutreten. Und dieses Wissen oder dieser Glaube, es sollte uns einfach viel mehr Vertrauen und Zuversicht geben, dass wir hinzutreten und dass Gott oder Jesus uns erhört und dass er uns gerne gibt und gerne hilft und dass er uns segnet. Ja, weil er ist ja nicht der auf dem Thron, der gerade so weggeknickt ist. Ach, jetzt kommt schon wieder einer und möchte irgendwas. Heute habe ich keine Sprechstunde oder so. Das wäre falsch gedacht. Wenn wir mit diesem Glauben und dieser Freimütigkeit hinzutreten, ist er hellewach und hört dein Gebet und antwortet auf dein Gebet mit Gnade und mit rechtzeitiger Hilfe. Dann erfüllt sich das Wort, wie in Matthäus 7,8 steht, jeder Bittende empfängt. Und wenn der eine oder andere kaum Gebetserhörungen hat oder gar keine, dann muss ich die Frage stellen, was macht man falsch? Trete ich vielleicht nicht richtig hinzu? Habe ich was überhört oder glaube ich es bloß nicht, irgendwas stimmt dann nicht, weil wir müssen immer sehen, das, was die Schrift sagt, ist die Wahrheit. Und wenn was nicht so sich verhält, wie die Schrift es sagt, dann muss man an sich, an seinem Denken, an seinem Glauben, an seinen Überzeugungen arbeiten oder auch an den Dingen arbeiten und beseitigen, die irgendwo dazwischen stecken, die das blockieren. Also ein König hat einen Thron. Eigentlich müssen wir sagen, warum hat denn der einen Thron? Der ist ja so auch König, oder? Aber wie gesagt, der Thron repräsentiert dann schon diese Autorität und Vollmacht. Und der den Thron innehat, hat Vollmacht, Gericht zu halten. Aber nicht nur Gericht, sondern auch regieren. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe vom Thron aus. Da wird regiert. Vom Thron aus werden Gesetze, Befehle, Anordnungen und so weiter gegeben. Und an diese Befehle, Anordnungen und Gesetze hat sich das Volk zu halten. Vom Thron kommt die Führung, wo es lang geht. So ist es auch im Reich Gottes. Vom Thron geht alles aus. Er ist das Haupt und wir der Leib, oder? Er ist der König und wir das Volk oder die Diener, die Mitarbeiter. Und er regiert. Es heißt in der Bibel oft, er wird sein Volk richten und viele denken da gleich an Gericht. Aber das stimmt eigentlich nicht, weil dieses Wort richten sehr oft auch regieren heißt oder eigentlich besser übersetzt wäre mit regieren. Es gibt im Alten Testament das Buch der Richter. Ja, das waren Leute, die das Volk regiert haben. Und da gehört natürlich Gericht halten auch ein Stück weit dazu. Ja. Aber das waren jetzt nicht bloß Richter, die nur Gerichtsurteile verkündet haben wegen irgendwelchen Strafe, sondern die haben regiert. Und so ist ein König auch ein Regent und auch ein Richter. Und wer die Regierungsgewalt hat, das ist jetzt die Kehrseite der Medaille, der hat auch die Regierungsverantwortung. Oder? Der hat die Verantwortung für das, was in seinem Reich, was unter dem Volk passiert, was da abgeht. Es gibt auch Könige, die sagen, ja, jetzt bin ich reich und jetzt bin ich mächtig und alle müssen jetzt mir dienen. Da lässt sich hier die Sau raushängen und Saft und frisst und was weiß ich, was er alles betreibt, bis das Volk am Hund ist. Ja, so wie es der König Ludwig in Bayern damit gemacht hat, hat ein Schloss nach dem anderen gebaut und das Volk damit ausgeplündert. Das ist auch nicht richtig. Also ein guter König, der sieht zu, dass es seinem Volk, seinem Reich, seinem Land gut geht. Nicht bloß ihm. Ja, dass der Hofstaat in Prunk lebt und der Rest im Dreck wühlt. Das wäre falsch gedacht. So gut, es gibt solche Königreiche oder Regierungen. Bei Gott, bei Jesus gibt es sowas nicht. Obwohl er im Himmel allen Reichtum hat, aber er lässt sich das nicht raushängen, er ist nicht da ein Überflieger, er kümmert sich um seine Leute. Aber seine Leute müssen zu ihm auch hinkommen und hintreten und ihn bitten im Glauben. Und deshalb steht es in der Bibel, dass wir das tun sollen. Jesus, haben wir gerade vorher gesagt, ist gerecht und das ist ein hundertprozentig ein gerechter Herrscher, König und auch Richter. Ja, und du brauchst keine Angst haben, dass er dich benachteiligt. Ja, weil manche fühlen sich vielleicht benachteiligt, weil vielleicht etwas nicht so ist, wie sich das sie gewünscht haben. Aber er hat dich nicht benachteiligt und Umkehrschluss, er bevorzugt dich aber auch nicht vor den anderen. Der Herr, unser König, möchte, dass Gleichheit ist in seinem Reich, dass jeder alle Zeit in allem Genüge hat, dass ihm jedem gut geht. Nicht einer zu viel und der andere zu wenig, sondern dass einfach passt. Das ist sein Trachten. Also du kannst dich darauf verlassen, er schaut auf dich, er versorgt dich, ja, er kümmert sich um die Seinen und jeden Einzelnen schaut er drauf. Ist er bedacht, so wie man sagt. Und das ist gut für uns, weil er gut für uns ist oder zu uns ist. Und dann ist es gut, so einen König wie Jesus zu haben, oder? Gibt da Leute, die wollen einen König Ludwig wieder haben, sozusagen? Muss jetzt nicht unbedingt sein, oder? Es gibt eine interessante Schriftstelle, Lukas 1, ab Vers 49. Da hat dem Maria, die hat prophezeit oder gesagt, denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Also sehr interessant, finde ich. Er, der gerechte König, hat Großes getan, in dem Fall an der Maria, weil sie Jesus empfangen hat. Seine Barmherzigkeit, sagt sie hier, ist von Geschlecht zu Geschlecht. Also, es hört nicht auf. Von Generation zu Generation ist er barmherzig. Aber Einschränkung über die, welche ihn fürchten, welche ihn ehren, die Ehrfurcht vor ihm haben. Das hat nicht mit Angst zu tun, aber eine Ehrfurcht und so, dass sie ihm auch Gehorsam leisten, sozusagen. Er hat Macht geübt mit seinem Arm und hat die zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind, die Stolzen. Ja, der Herr, unser König, mit den Stolzen hat er ein Problem. Oder besser gesagt, die Stolzen kriegen ein Problem mit dem Herrn. Das klappt nicht. Und da hat er Mächtige schon von ihren Thron gestoßen und die Niedrigen, die Demütigen hat er erhoben. So ist der Herr. So ist Gott. Und so ist er auch immer. Das müssen wir wissen, dass er so ist. Denkt nicht, oh, ich bin ja nichts, ich kann ja nichts, ich tage ja nichts. Wenn du ein demütiges Herz hast, wird er dich erhöhen und wird andere Stolze, Mächtige von ihrem Posten entheben. Ja, das kann in der Politik sein, das kann in der Wirtschaft sein, das kann am Arbeitsplatz sein, das kann auch im Privaten sein. Es gibt genügend solche Leute, die mit erhobener Nase durch die Gegend laufen, vor lauter Stolz. Und wer bin ich, was kann ich, was habe ich? Das sind die, die der Herr früher oder später eben von ihrem stolzen Thron absetzt. Hungrige, schreibt sie hier weiter, hat er mit Gütern erfüllt. Ja, die Hungrigen werden gesättigt und die Reichen gehen leer aus. Ja, die Habsüchtigen sind hier gemeint. Ja, es ist nicht falsch, reich zu sein. Falsch ist, habsüchtig zu sein. Habe ich schon so viel, möchte noch mehr und die anderen gebe ich nichts. Das ist die Habsucht, das ist das Problem. Und so ist unser König, der auf dem Thron sitzt, zu dem wir hinzutreten. Wie gesagt, die Demütigen, die können hinzutreten. Die Stolzen, die werden gar nicht hinzutreten, weil sie genau wissen, dass sie da nicht landen können mit ihrem, ja, ich habe schon 1 Million, ich möchte noch eine, so ungefähr. Aber den Geringen, den erhebt der Herr, den gibt er gerne und er gibt auch viel, solange er weiß, dass er mit diesem Segen umgehen kann. Nicht, dass der Herr jemand recht stark segnet und dann wird der stolz. Das macht der Herr nicht. Also die Anordnung und Befehle, die von unserem Jesus, von unserem König ausgehen, sind vollkommen richtig und gerecht. Die Schrift sagt, er führt sein Volk in Frieden auf sichere Ruheplätze. Kannst du in Jesaja 32, 18 lesen oder im Psalm. Er führt uns als Hirte zu grünen Auen und zu stillen Wassern und so weiter. So ist der Herr. Und so ist der Herr zu dir, wenn Jesus auch dein Herr ist. Ich habe vorher geredet von Regierungsverantwortung. Der hat dann auch Verantwortung eben für das Volk. Und wenn du zu Jesus gehörst, wenn du zum Volk Gottes gehörst, wenn du das Bürgerrecht des Himmels hast, Jesus dein Herr ist, dann hat er auch die Verantwortung für dich übernommen. Für dich persönlich, für dein Leben, für deine Umstände, für dein ganzes Haus unterm Strich, weil deine Familie mit dir gesegnet ist und dann kannst du davon ausgehen, es kann nichts schief gehen. Es läuft, wenn ich in der Gemeinschaft mit ihm bin, wenn ich immer wieder vor Gottes Thron erscheine, auch Anweisungen von ihm bekomme, mach dies und lass jenes, wenn ich sein Wort lese und kenne, wie er ist, was er will und richte mich danach, dann passt es. Aber es gibt halt auch viele Christen, für die ist Jesus zwar der Erretter und Erlöser und das ist toll, das ist super, immer noch besser, wie wenn er verlorener wäre. Aber für viele Christen ist Jesus eigentlich nicht der Herr. Im Sinne des Wortes, der Herr, der die Herrschaft hat, der Chef ist oder der Boss ist in ihrem Leben. Sie leben ihr eigenes Leben, wie sie meinen, oder wie man es immer schon gemacht hat, oder keine Ahnung, welche Grundlage das sie haben, aber sie lassen nicht Jesus wirklich Herr sein. Und schon gar nicht lassen sie Jesus durch sich leben. Das, was eigentlich das Ziel wäre, weil der Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Jesus Christus lebt in mir. Dann ist zwar Jesus Christus in dir, aber er lebt nicht durch dich. Und das ist ein Unterschied. Wenn du deinen eigenen stolzen Willen lebst, nach deiner eigenen Vorstellung lebt nicht Jesus durch dich. Wenn aber Jesus durch dich leben kann, weil du das tust, was er dir in deinem Herzen sagt und groß macht, dann lebt er durch dich. Und dann kann viel mehr von ihm in deinem Leben und in deinem Umfeld auch geschehen. Gott, der Vater, hat Jesus auf dem Thron seines Reiches entthronisiert. Er hat ihm den Thron übertragen und damit auch alle Macht und Vollmacht über das ganze Gottesreich. Das sagt uns der Paulus im Epheser 1 ab Vers 20. Diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und jede Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also der Vater hat Jesus zum König eingesetzt, zum Herrscher, zum Haupt der Gemeinde. Und so ist Jesus auch der Herrscher über die Gemeinde, über das Volk Gottes. Und genauso ist er auch Herrscher über alle seine Feinde. Ja, Gott hat ihn auch über seine Feinde gesetzt. Egal welcher Name, welche Position oder sonst was, Jesus ist oben drüber. Darum heißt es ja, Herr der Herren und König der Könige. Die Bibelstelle kommt jetzt dann erst jetzt. Ich habe vorher noch den 1. Korinther 15, 25, wo es heißt, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das ist eine Zielsetzung. Solange herrscht Jesus, bis alle Feinde, egal wer es ist, ob Menschen oder Dämonen oder Geister oder Engel, ist egal, alles wird ihm unterstellt, alles wird ihm unter seine Füße gelegt. So lang ist Jesus der Herr, der Herrscher, und dann übergibt er alles wieder seinem Vater, heißt es in der Schrift. Wie gesagt, er ist König der Könige und Herr der Herren, und ich habe das dreimal in der Bibel gefunden. 1. Timotheus 6, 16, und dann in der Offenbarung 17, 14 und 19, 16. Jesus, König der Könige und Herr der Herren. Das heißt, dass er König ist über die Könige. Ja, und wenn mancher König meint, er ist der Allerhöchste, dann ist er ein Trugschluss aufgesessen. Wenn irgendein Präsident meint, er ist der Höchste und der Stärkste und der Mächtigste weltweit, dann ist er ein Trugschluss aufgesessen. Weil es gibt einen viel höheren und dessen Name ist Jesus. Aber wenn irgendein Herr, keine Ahnung über was, stolz ist auf seine Herrschaft und ja, meint, er kann da mit seinen Untergebenen irgendwo Kasperl spielen und sie unterdrücken und ausbeuten, da muss er wissen, es gibt über ihn einen Herrn. Jesus ist sein Name. Und vor ihm muss er sich rechtfertigen. Und dann ist Jesus auf seinem Thron sein Richter. Und dann wird es vielleicht einmal für den einen oder anderen sehr ungemütlich. Es gibt immer einen über einen Menschen. Und wenn manche meinen, sie müssen jetzt Angst haben vor dem Präsidenten oder vor dem König, vor dieser Weltmacht oder sonst was, oder militärischer Macht, Jesus ist größer, viel größer. Jesus ist nämlich der Schöpfer. Ja, das andere ist alles bloß Geschöpf. Und wenn Jesus ein Wort spricht, dann gibt es den irdischen König und Machthaber plötzlich nicht mehr. Ganz einfach, weil er vom Thron aus regiert. Jesus ist Richter über alle Menschen und auch über alle dämonischen Mächte und Engel und Geister. Jesus ist der König, ein für alle Mal. Und es gibt keinen höheren König. Und ich sage das deshalb, weil wir ein Bewusstsein entwickeln sollen, um was es da geht, wenn wir lesen, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Gnadenthron. Ja, das liest man so, ja, aha, schön, aber das macht einen Sinn, dass wir das tun. Ja, es ist gut, wenn man das weiß, dass man das kann oder sollte oder dürfte, aber da muss man es auch umsetzen und sich aufmachen und das auch lernen, eben vor dem Gnadenthron Gottes zu erscheinen in der auf der geistlichen Ebene. Wie gesagt, er wohnt ja nicht in einem aus Stein gemauerten Haus oder aus Holz gezimmert oder Gold verzierten irdischen Gebäude. Sein Thron ist der Himmel, die geistliche Welt, da ist er zu Hause. Gut, und für uns, wenn wir da hintreten, ist es ein Gnadenthron, weil wir Gnade empfangen haben, weil Jesus uns Gnade gegeben hat. Ja, es wird eines Tages auch einmal ein Richterstuhl sein, weil alle Menschen werden vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Nur die Christen, die sich auf das Blutopfer von Jesus berufen, bekommen den Freispruch. Und die das nicht tun oder nicht getan haben, die bekommen einfach den Lohn für ihre Sünden und werden nach ihren Werken gerichtet, sagt uns die Bibel. Und dann ist tatsächlich ein Richterstuhl. Für uns ist es mehr Gnadenstuhl. Und jeder empfängt dementsprechend sein Urteil vom gerechten, ja, unmanipulierbaren Richter Jesus. Und da kann der Sünder argumentieren, wie er will, es wird ihm nichts nützen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch argumentiert. Na, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Wortgewandte vielleicht versuchen würde, sich rauszureden, weil er das so gewohnt ist. Auf der Erde hat es geklappt, aber vor Jesus wird es einfach nicht klappen. Und dieser Jesus ist auch König auf dem Thron über die ganzen Engel. Herr der Herrscharen wird er genannt. Die Engel gehorchen den Befehlen von unserem König Jesus, vom Herrn der Herrscharen. Die Bibel sagt, sie sind die Täter seiner Worte, die ausführenden Kräfte. Und er hat Engel für uns zum Dienst und zur Hilfe abkommandiert. Kannst du in Hebräer 1,14 nachlesen. Das müssen wir auch wissen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Für uns hat er sie abkommandiert, dass sie uns helfen, wenn in der geistlichen Welt Feinde gegen uns ziehen, finstere Mächte, die uns ja, unser Leben versauen wollen, die uns zerstören wollen, die uns auf Abwege bringen wollen, belügen wollen und so weiter. Da hat der Herr seinen Engeln befohlen, uns zu bewachen und bewahren und für uns zu streiten. Wenn ich lese Psalm 103 ab Vers 19. Der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, all seine Heerscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Also hier wird über die Engel gesprochen. Ja, die Engel sind gewaltig an Kraft. Sie sind Täter seines Wortes und er sagt ja weiter, dass man darauf hört, was der Herr gesagt hat, dass das Wort befolgt wird, ja, dass sein Wille getan wird. Dafür sind die Engel auch zuständig, sagt uns der Psalm 103 sehr, sehr deutlich. Und in der Offenbarung wird uns auch der Thron Gottes ein bisschen beschrieben. Das ist Offenbarung 4,1. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür, geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und hier sehen wir auch, er ging in den Bereich des Geistes. Hier heißt es, da war eine Tür offen, und zugleich war ich im Geist, schreibt der Johannes. Zugleich war er auf der geistlichen Ebene. Ja, und da hat er diesen Thron gesehen. Blitze, Donner, Stimmen kommen aus diesem Thron hervor. Und das ist für mich ein Bild für große Macht, Kraft, Autorität. Ja, die Stimme, so wie ein Posaunenschall. Ich weiß nicht, ob du schon mal vor einer Posaune gestanden bist, wenn da jemand reinbläst. Ich kann dir sagen, ist sehr, sehr laut. Ja, so ein Mann hat einmal Posaune gespielt und da drehst du die Ohrenwaschel um, wenn du vor der Posaune stehst. Und die Posaune hat auch einen sehr klaren Ausdruck. Laut, deutlich, autoritär irgendwo. Ja, Posaune, auch Trompete ist unterm Strich genauso. Ja, das sind diese Bilder, die hier die Schrift uns da mitteilt. Es gibt Bücher, mehrere Bände, die Generäle Gottes heißen die Bücher. Und im Band 1 war einer drin, ich weiß bloß nicht mehr, was der Brenham oder was irgendein anderer, der hat immer gesagt, wenn so ein Wunder geschehen ist oder ein Heilungswunder, das sind Gottes Blitze. Also ein Aufblitzen seiner Herrlichkeit, er meint, zack, und dann ist das große Wunder geschehen, die Heilung geschehen, die Tote wieder auferweckt wurden. Und ich glaube, dass das Dinge, die Dinge sind, die vom Thron Gottes ausgehen, diese Blitze, diese Donner, diese Macht, die von diesem Thron herkommt, dass solche Wunder geschehen. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Anfang, wir sind aufgefordert, ja nicht bloß aufgefordert, wir sind sogar eingeladen, zu diesem Thron hinzuzutreten. Es ist doch eine wunderbare und großartige Sache. Ich glaube, da müssen wir noch dazulernen und vor allem praktizieren und aus der Praxis heraus lernen, hinzuzutreten. Solche Blitze dürfen uns auch erreichen, oder? Diesen Blitz und Donner von Gottes Thron aus darf uns erreichen. Gut, den Ungläubigen, wenn der Blitz und Donner erreicht, das ist vielleicht ein bisschen schlechter, dann kann es schon sein, dass es eher dann ein Gericht hat, als wir Segen. Aber für uns ist es Gnade, was vom Thron ausgeht. Da empfangen wir Barmherzigkeit, sagt uns der Hebräer 4,16, und wir finden dort rechtzeitige Hilfe. Und rechtzeitig heißt rechtzeitig. Sehen wir, dass wir da was dazulernen dürfen und dass wir da noch mehr in die Praxis umsetzen dürfen und sollen und müssen. Aber komm vor den Thron Gottes. Aber komm immer im Glauben an das Blutopfer Jesu. Ja, das Blut von Jesus gibt dir die Berechtigung zum Zutritt. Ohne dem geht es nicht. Wenn du das Bild aus dem Alten Testament nimmst, der Hohepriester, der musste unbedingt ein passendes Blutopfer mitbringen, wenn er in das Allerheiligste eintreten wollte. Sonst wäre es für ihn sehr gefährlich geworden. Also und so ist es jetzt für uns umgemünzt, das Blut von Jesus, das wir im Glauben nehmen, wenn wir hinzutreten zum Thron Gottes. Weil dieses Blut von Jesus ist eben dieses perfekte, sündlose Blut. Und damit sind wir auf der sicheren Seite. Ohne das Blutopfer ist uns der Zutritt verwehrt. Das musst du einfach wissen. Also wenn wir zum Thron der Gnade kommen, dann immer auf das Blutopfer von Jesus berufen. Das ist genauso wie der hohe Priester, der da dieses Blut der Tiere, die geopfert wurden, mit seinem Hyssop versprengt hat, damit eben die Sünden gesühnt werden. Und bei uns ist das die Sünde gesöhnt durch den Glauben an das Blutopfer von Jesus. Und damit ist dir die Tür zum Zutritt schon mal geöffnet. Das darfst du nicht vergessen. Wenn du in ein ernsthaftes Gebet vor den Thron Gottes gehst, dann fang erst einmal an, dass du dich auf das Blutopfer Jesu berufst. Ja, dann funktioniert das nämlich viel besser. Ohne Blut kein Zutritt, weil keine Sündenvergebung ist ohne Blutopfer. Und du kannst von dem ausgehen, wenn du hinzutrittst durch das Blut Jesu zum Thron der Gnade und du vom Thron Gottes ein Wort bekommst. Ich habe ja vorher gesehen, Stimmen gehen aus vom Thron. Wenn du aus dem Thron ein Wort für dich bekommst, dann ist es ja, sicherer als das Amen in der Kirche, wenn man was sagen will, das Sprichwort sagt. Dass es auch ausgeführt wird. Da setzt sich der ganze Himmel in Bewegung, um das Wort, das vom Thron ausgegangen ist, zu erfüllen. Es wird niemand stoppen können, es wird niemand aufhalten können. Das, was aus dem Thron gesagt wurde, was der, der auf dem Thron sitzt, dir zugesagt hat, das wird sich erfüllen. 100- und 1000-prozentig. Die Engel gehen aus, der Heilige Geist fängt an, sich zu bewegen und bringt alles so auf die Reihe, dass das Wort, die Verheißung, die Zusage Gottes sich in deinem Leben, in deiner Sache, wo du gebetet hast, erfüllt. Ja, Blitze und Donner gehen aus. Und es zerschmettert die Mächte der Finsternis, die dir bisher widerstanden haben. Deren Throne werden umgestürzt, deren Throne werden zerschlagen. Ja, das ist einfach so. Weil sie können diesem Wort Gottes nicht standhalten. Sie können diesem Posaunenschall einfach nicht standhalten. Weil Jesus auf dem Thron sitzt, der Herr der Herren und der König der Könige. Und es wird der Tag kommen, wo Jesus ja wiederkommt auf die Erde. Und da kommt er als König. Ja, nicht als Baby in der Futterkrippe, sondern als König, als Herr, als der, der die Nationen und das Volk Israel gerecht richten wird. Das hat er selber gesagt, Jesus in Matthäus 25, ab 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Also und so weiter. Für die anderen sagt er was anderes. Ja, die dürfen das Reich nicht erben. Aber wie gesagt, so kommt Jesus. Er kommt auf den Thron, um die Erde, die Nationen, um die Menschheit gerecht zu regieren und zu richten. Er wird die Bösen von den Guten scheiden. Ja, so wie ein Hirte, hat er das Beispiel gebracht, die Schafe von den Böcken scheidet. Und wie gesagt, er regiert in Gerechtigkeit und nicht so wie heutzutage Regierungen, wo sehr viel Ungerechtigkeit drinsteckt und Betrug und Korruption und Lügnerei. Das wird es dann nicht mehr geben, wenn Jesus der König auf seinem Thron die Erde regiert. Und Gott hat einen Tag festgesetzt, heißt es, an dem er den Jesus wiederbringt und den Erdkreis richten wird, sagt uns Apostelgeschichte 17, 30 und 31. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Also er hat Jesus bestimmt, den Erdkreis, die ganze Erde zu richten, zu regieren in Gerechtigkeit. Er ist bestimmt und da ist ein Tag festgesetzt. Inwieweit das als nach Datum festgesetzt ist, kann ich jetzt nicht sagen. Weil es heißt ja, dass wir die Wiederkunft des Herrn beschleunigen, wenn wir evangelisieren, wenn wir die Leute zum Glauben bringen, wenn wir Jünger machen. Also es ist zumindest festgesetzt, dass er wiederkommt, um den Erdkreis zu richten. Dass er genauer Datum ist, könnte ich jetzt nicht so behaupten. Aber Jesus ist dafür bestimmt, als gerechter Richter und König. Jesus wird bei seiner Erscheinung Lebende und Tote richten, sagt 2. Timotheus 4,1. Und dann müssen wir noch was mit hineinnehmen in diese Sache mit den Thronen, weil auch wir, die Glaubenden, werden eines Tages auf einem Thron sitzen. Darum sollen wir ein bisschen Bescheid wissen. Ja, es kann auch sogar sein, dass der eine oder andere schon auf einem Thron sitzt. Ja, einer, der so vielleicht einen Aposteljob hat, berufen ist und diesen Posten eingenommen hat, oder ein Prophet oder ein Pastor, der von Gott in sein Amt eingesetzt wurde, der hat geistlich gesehen bereits einen Thron bekommen, auf dem er sitzt und von dort aus seinen Dienst tut. Darum ist es wichtig, dass wir das wissen müssen. Ja, der Paulus sagt in 1. Korinther 6, 2, oder wisst ihr nicht, ja? Ihr solltet es eigentlich wissen, wisst ihr das nicht? Dass die Heiligen die Welt richten werden, ja, regieren. Die Heiligen, die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, das ist die Heiligen. Wir sind es unterm Strich, die letzten 2000 Jahre zum Glauben gekommen sind. Wir werden die Welt richten. Ja, und schreibt weiter, und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Ja, wir werden höher gestellt als die Engel und wir werden da regieren, auch in der geistlichen Engelswelt. Ja, er schreibt es deshalb, weil sie haben da eine Streiterei gehabt in der Gemeinde in Korinth und haben vor weltlichen Gerichten gegeneinander gestritten. Und dann sagt er auch, was ist mit euch? Ihr sollt eines Tages die Welt richten und jetzt braucht ihr hier einen Ungläubigen, um den Streit unter euch zu beschwichtigen und ein gerechtes Gericht hervorzubringen. Also der Paulus war wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht und frustriert, könnte man vorstellen. Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also seine 12 Jünger, die werden auch auf Thronen sitzen, und sie werden die 12 Stämme Israels richten. Das sind Menschen, Heilige, ja, in der Wiedergeburt. Das heißt, wenn das Reich Israel wieder aufgerichtet wird, nachdem Jesus wiedergekommen ist, dann werden diese 12 auch wieder hier sein und werden auf dem Thron, jeder auf seinem Thron, einen der 12 Stämme Israels richten und regieren. Das sagt uns die Schrift, das ist sehr interessant. Und wir werden alle den, der auf dem Thron sitzt, preisen. Das Lamm Gottes, heißt es in der Offenbarung, sitzt auf dem Thron. Wir sagen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, um zu empfangen die Macht und den Reichtum und die Weisheit und die Stärke und die Ehre und die Herrlichkeit und den Lobpreis. Ja, das Lamm Jesus ist würdig, das alles zu bekommen. Und er schreibt weiter in Offenbarung 5,13. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Also der, der auf dem Thron sitzt, wird gepriesen, wird angebetet, wird verherrlicht in aller möglichen Variation. Und genau das ist es, was wir auch jetzt immer schon tun auf der Erde. Ja, wir wollen nicht bloß einfach christliche Lieder singen, sondern wir wollen wirklich auch im Lobpreis hinzutreten zum Gnadenthron und dem, der drauf sitzt, das Lamm Gottes, preisen, lobpreisen und anbeten und uns beugen vor ihm und seine Herrschaft anerkennen. Weil er ist der, durch den und für den alles geschaffen ist, was im Himmel ist und was auf der Erde ist. Ob das Sichtbare ist oder das Unsichtbare, ob Throne und Herrschaften, Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin erschaffen, sagt Kolosser 1,16. Ja, so ist es mit diesem Jesus auf dem Thron, wo wir hinzutreten dürfen. Und jetzt wollen wir miteinander auch noch Lobpreis machen.
Darf ich stehen, o Herr, in dem heiligen Raum, möcht anbeten dich und dein Angesicht schauen. Herr, verwandle mich durch deinen Geist und dein Wort, dass ich sehe den Tag deiner Macht. Ich will stehen, o Herr, in dem heiligen Raum, will anbeten dich und dein Angesicht schauen. Herr, verwandle mich durch deinen Geist und dein Wort, dass ich sehe den Tag deiner Macht. Darf ich stehen, o Herr, in dem heiligen Raum, möchte anbeten dich und dein Angesicht schauen. Herr, verwandle mich durch deinen Geist und dein Wort, dass ich sehe den Tag deiner Macht. Ich will stehen, o Herr, in dem heiligen Raum, will anbeten dich und dein Angesicht schauen. Herr, verwandle mich durch deinen Geist und dein Wort, dass ich sehe deine Macht.
Ja, Herr, wir wollen immer mehr hinzutreten vor dem Thron der Gnade, Jesus. Mit Freimütigkeit durch dein Blut, Jesus. Von dir Gnade zu empfangen. Rechtzeitige Hilfe, Jesus. Die Blitze und Donner und Stimmen, die von deinem Thron ausgehen, Jesus. Wir wollen erleben, Herr. Mehr denn je. Mehr denn je, Jesus. Wir wollen anbeten vor deinem Thron. Herr, wir stehen vor deinem Thron.
sei dem Lamm Gottes. Ehre sei dem, der auf dem Thron sitzt. Ehre sei dem, der uns eingeladen hat, der uns Zugang geschaffen hat zum Gnadenthron, der uns berechtigt zum Zugang. Ehre sei dir, Jesus. Ehre sei dem, der für uns zur Sünde wurde, unsere Schuld auf sich nahm, die Strafe auf sich nahm. Ehre sei dir, Jesus.
Erlöse und dich zu kennen sei mein.
zu erkennen, Jesus, wie du bist. Halleluja, wir wollen dich sehen auf dem Thron, immer mehr und mehr. Erkennen, erkennen, in Gemeinschaft mit dir, Jesus. Auferstanden und bist auf den Thron gesetzt worden. Entronisiert auf dem höchsten Thron. Und von dort aus regierst du, Jesus. Vom Thron aus regierst du, du herrschst. Du bist ein gerechter König, ein wunderbarer König, ein ewiger König. Auf dich schauen wir, Jesus. Auf dich vertrauen wir, Jesus. Auf unseren König, auf unseren Herrn. Du bist du Herr über uns, Jesus. Wir nennen dich nicht bloß einfach Herr, sondern du bist der Herr, Jesus. Du bist der Herr über jedem von uns. Und so vertrauen wir drauf, Jesus. Dass du Herrschaft ausübst über uns, in Gerechtigkeit, in Aufrichtigkeit, in Wahrheit, in Gnade. Ehre sei dir, Jesus. Großes hast du getan, Jesus. Herr, dass wir mit Maria sagen können, Großes hat der Mächtige an mir getan. Großes hat der Mächtige an uns getan. Danke, Jesus. Wir proklamieren den Sieg Jesu. Wir proklamieren den Siegeszug Jesu. Den Triumphzug unseres Herrn Jesus. Alle unsere Feinde sind unter seine Füße getan. Zertreten unter den Füßen Jesu. Halleluja. Denn der Vater hat ihn auferweckt. Und wir leben in diesem Triumph der Auferstehung. Wir sitzen mit ihm zu Rechten des Vaters. Wir sitzen mit ihm auf dem Thron. So herrschen wir mit ihm in seinem Namen. Also rufe ich die Herrschaft Jesu aus. Ich rufe die Herrschaft Jesu über uns alle aus. Die Herrschaft Jesu Christi, über die ganze Gottesgutgemeinschaft. Ich rufe die Herrschaft aus. Die Gnadenherrschaft unseres Herrn Jesus Christus. Wir danken dir, Jesus, für die große Gnade, die du uns erwiesen hast. Und dass der Gnadenstrom gerade jetzt fließt. Dass dein Gnadenstrom jeden jetzt erreicht. Dein Gnadenstrom erreicht jeden. Aller Not ist begegnet. Nach deinem Reichtum in Herrlichkeit. nach dem Reichtum deiner Gnade. Jeder Not wird begegnet. Dem Reichtum deiner Gnade.